Die Radio Wissen. Hörsaal.
Carpe diem, genieße den Tag. Kennt ihr diese Posts von Usern, die das als Lebensmotto mit sich führen? Hans-Jürgen Bartsch kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft er das im Netz gelesen hat. Und jetzt kommt Wilhelm Schmid, der euch dazu sagt, lasst den Quatsch. Der Römer habe niemals gesagt, genieße jeden Tag. Blast auch mal Trübsal, geht auf die Arbeit und strengt euch gefälligst an. Aber hört auf mit dem Unfug im Netz und woanders immer nur Carpe diem zu wollen. Ihr werdet todunglücklich damit. Heute lernt ihr auf D-Radio Wissen, gelassen, statt todunglücklich zu sein.
Stress ist natürlich ein Segen. Warum? Weil er die Gelassenheit wertvoll macht. Wenn wir die Erwartung haben, dass wir ein fröhliches Leben führen, wird ein unglückliches Leben natürlich eine Ungeheuerlichkeit. Naja, dann ist schon eine Erkältung eine Katastrophe. Relativ viele Beziehungen zerbrechen, weil die Männer finden alles in Ordnung und plötzlich ist die Frau weg. Und da haben sie eine neue Form von Stress, die sich heute breit macht, weil Menschen pausenlos prüfen müssen, was kann sie alles glücklich machen. Lasst das doch sein. Fragt nicht permanent nach dem Glück, dann werdet ihr viel mehr glücklich sein.
Wilhelm Schmid ist Philosophieprofessor an der Uni Erfurt, ein Lebenskunstphilosoph, aber noch berühmter ist er mit seinen Büchern geworden, die längst eine Millionenauflage haben. Uns berichtet er heute von den 10 Schritten zu mehr Gelassenheit in turbulenten Zeiten. Sein Bestseller trägt den Titel »Gelassenheit, was wir gewinnen, wenn wir älter werden«. Übrigens, ganz wichtig, nicht nur die Älteren werden älter, auch die Jüngeren. Gleich schnell. Und ihr könnt nichts dagegen tun. So ziemlich das Schlimmste, was Wilhelm Schmid beobachtet, ist der Anti-Aging-Wahn. Darüber könnte er sich aufregen. Könnte er, tut er aber nur in Maßen, denn wer ausrastet, ist früher tot. Das und viel mehr lernen wir also heute von dem Lebenskünstler, der am 7. Juli 2016 auf dem Medizinikum im österreichischen Lech am Arlberg gesprochen hat. 4 Tage Programm, 4 Tage Hörsaal. Wir werden auch morgen und am nächsten Wochenende von diesem Symposium berichten. Wunderbar, jetzt in der Urlaubszeit könnt ihr euch mal mit der eigenen Person beschäftigen. Weg vom Alltagstrubel hin zu der vernachlässigten Frage, Stress, Fluch oder Segen? Gesund sein in hektischen Zeiten. So hieß der Titel der Veranstaltung, aus denen wir Ausschnitte präsentieren, damit ihr wieder eure eigene Mitte finden könnt, wie es oft so schön heißt.
Stress ist natürlich ein Segen. Warum? Weil er die Gelassenheit wertvoll macht. Stellen Sie sich mal vor, wir wären pausenlos nur noch gelassen. Dann hätten wir von der Gelassenheit gar nichts, denn wir würden ja den Gegensatz nicht kennen. Insofern also nicht so böse sein darüber, dass es Stress gibt. Natürlich soll es nicht extrem chronischer Stress werden. Das ganze Leben im Stress, das wäre vielleicht zu viel, aber ein paar Jahre Stress in der Familiengründungsphase zum Beispiel macht gesund. Ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen. Ich bin gefragt worden, warum dieses kleine Buch, das ich vor 2 Jahren geschrieben habe, ein Dauerbestseller geworden ist. Was sagt das über unsere Zeit? Was sagt das über uns selbst? Denn ganz sicher wäre dieses Buch nicht in jeder beliebigen Zeit ein Bestseller geworden, sondern dazu braucht es bestimmte Voraussetzungen. 4 Gründe dafür habe ich gefunden. Ein erster Grund dafür ist, dass wir in einer Zeit leben, in der das Älterwerden immer mehr als Krankheit angesehen wird. Und diese Gelassenheit hat ja zum Untertitel, was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Ich habe den Eindruck, das hat eine Menge Menschen angesprochen, nicht ewig zu hören, wie schlimm das ist, älter zu werden, sondern dass damit auch ein Gewinn fürs Leben verbunden sein kann. Es ist in der Medizin eine Standardformel geworden, vom Anti-Aging zu sprechen. Ich bin ziemlich sicher, dass das ein Stressfaktor ist, den Menschen ein Anti-Aging verkaufen zu wollen. Denn die Wahrheit ist, es gibt kein Anti-Aging. Jedenfalls nicht, wenn man den Begriff ernst nimmt. Der Begriff sagt, wir sind gegen das Elternwerden, wir werden es bekämpfen und wir werden es erfolgreich bekämpfen. Und jeder weiß aus eigener Lebenserfahrung, wenn er älter wird, das Älterwerden kannst du nicht bekämpfen und schon gar nicht kannst du es erfolgreich bekämpfen. Wir landen immer am Ende des Lebens dort, wo es nun mal bisher für uns Menschen vorgesehen ist. Wenn Menschen aber diesen Begriff hören, Anti-Aging, alles Mögliche versuchen, Pillen nehmen, Behandlungen, Schönheitsoperationen und so weiter, dann geraten sie in Stress. Statt sich zu sagen, älter werden ist ein Bestandteil des Menschseins, das war immer so und das ist heute noch so, wahrscheinlich übermorgen wird es wegfallen, das glaube ich auch, aber ich glaube nicht, dass das ein großer Gewinn für die Menschheit sein wird, aus Gründen, auf die wir noch zurückkommen werden. Ich schlage vor, diesen verhängnisvollen Begriff Anti-Aging zu ersetzen durch Art of Aging. Damit bringen Sie zum Ausdruck, worum es wirklich geht. Die Kunst des Älterwerdens, ich meine damit, mit dem Älterwerden zu leben und ja, problematische Erscheinungsformen des Älterwerdens etwas zu mildern und zu dämpfen. Das meinen Sie ja auch mit Anti-Aging, das weiß ich ja. Sie meinen ja nicht im Ernst, das Älterwerden auszuschalten, aber Sie erwecken den Eindruck und das macht Menschen Stress. Art of Aging ist ein viel attraktiverer Begriff. Der hat eine Ausstrahlung und er hat eine Wahrheit in sich. Insofern verkaufen Sie dann etwas, wozu Sie auch voll und ganz stehen können. Erster Grund also, dass das Älterwerden als Krankheit gesehen worden ist, Menschen aber zunehmend dazu tendieren, das nicht als Krankheit sehen zu wollen, was es ja auch nicht wirklich ist. Zweitens, die Zeiten, in denen wir leben, sind nicht die Zeiten, die uns gelassen machen können. Das ist etwas, was in den letzten 2 Jahren exponentiell zugenommen hat. Bei allen Turbulenzen, bei allen Irritationen und Verunsicherungen, die wir gesellschaftlich und weltgesellschaftlich nun gegenwärtig erleben. Es hilft nichts. Wir müssen damit zurechtkommen. Wir können das nicht mit einem Knopfdruck ausschalten. Das bleibt noch eine Weile da. Insofern brauchen wir immer wieder eine Rückzugsmöglichkeit, die wir bei uns selbst finden und bei Menschen, mit denen wir vertraut sind, bei dem, was uns zwischendurch wieder mal gelassen machen kann. Ich bin kein Träumer von totaler Gelassenheit. Wir wissen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, dass alles, was total wird, schlecht ist. Das gilt auch für totale Gelassenheit. Ich hoffe, dass mir niemals ein Mensch mit totaler Gelassenheit begegnet, denn das ist auch eine Art von Totalitarismus, sich von nichts mehr antasten zu lassen. Ich träume nur von einer Gelassenheit, die wir zwischendurch mal zur Erholung wieder erleben dürfen, bei der wir uns erholen können, damit wir dann wieder uns konfrontieren können mit dem, was nun ansteht. Ein dritter Grund dafür, dass die Gelassenheit ein Dauerbestseller geworden ist, diesen dritten Grund hatte ich von vornherein doch mit im Blick. Nämlich, dass wir überhaupt in einer Zeit leben, ich meine jetzt nicht nur die gegenwärtigen Jahre, sondern die gegenwärtige Epoche, die man die moderne Zeit nennt, die moderne Epoche. Diese gesamte Epoche, die moderne Kultur, ist von Grund auf keine Zeit der Gelassenheit. Noch nie gewesen und sie wird es auch nicht so bald werden. Es war eine Zeit, die von Anfang an als aktivistische Zeit gedacht war. Als Vernichtung der Muße, als Zurücklassen des Alten, immer Neues, immer Spektakuläres, immer Sensation, immer Fortschritt. Seien wir nicht böse darüber, ich weiß ja, wer es erfunden hat. Es waren die Philosophen, die kennen Sie alle. Voltaire, Diderot, Montesquieu, Kant, Herder, Hume, Adam Smith und so weiter. Man nennt sie die Aufklärer. Also die Philosophen des 18. Jahrhunderts, die hatten sehr gute Gründe, sich diese moderne Zeit auszudenken, weil in diesen Landen, in denen wir hier leben, mitten in Europa, mal Hunger, Armut, Elend und Not geherrscht haben. In solchem Maße, wie wir das heute von der Dritten Welt kennen. Dritte Welt war mal hier, in der Ersten Welt. Und in der Dritten Welt war mal Erste Welt. Deswegen gibt es da bis heute einige Unverständnisse zwischen diesen beiden Welten. weil die dritte Welt nicht ganz versteht, was geschehen ist, dass die ehemals dritte Welt zur ersten Welt und umgekehrt geworden ist. Was ist geschehen? Wissenschaft und Technik ist geschehen. Das war die Idee der Aufklärer, das systematisch zu betreiben, zur Hebung der Verhältnisse des Menschengeschlechts, wie das sehr poetisch bei Kant und bei Herder geheißen hat. Wir können heute sagen, nach 200 Jahren, das Projekt ist aufgegangen. Ja, es gab gewaltigen Fortschritt. Es gibt in unseren modernen Ländern nicht mehr Hunger, Armut, Elend und Not in diesem Maße, wie die Menschen das damals kannten. Also Moderne ist erfolgreich, aber zu bestimmten Bedingungen. Alle Mediziner wissen, alles, was gut ist, das kann auch schlecht rauskommen. Das kommt ganz auf die Umstände an. Und wir leben heute die Zeit, wo wir die Folgeerscheinungen, die Begleiterscheinungen miterleben, stärker zur Kenntnis nehmen als jemals zuvor. 200 Jahre lang waren die Menschen besoffen vom Fortschritt. Und heute lernen wir allmählich kennen, was die Kosten des Fortschritts sind. Das muss uns nicht gegen den Fortschritt stimmen. Das könnte uns aber darauf einstimmen, dass wir an dieser Fortschrittsbewegung kleinere Korrekturen vornehmen müssen. Denn ein Fortschritt, der uns kirre macht, der uns Infarkte beschert, der uns Stress zum Umfallen beschert, das kann nicht der Sinn der Sache sein. Also eine kleine Korrektur werden wir vornehmen müssen. Um ihr auch einen Begriff zu geben, möchte ich gerne von einer anderen Moderne sprechen, die wir allmählich anfangen zu bauen. Und dieser Begriff der Gelassenheit ebenfalls. Wir müssen mehr Gelassenheit in diese Moderne einbauen. Wir müssen bei Strafe unseres Untergangs. Nur insofern müssen wir, ansonsten können wir es auch lassen. Und es gibt noch einen vierten Grund. Der vierte Grund ist ein persönlicher. Nicht nur für mich persönlich, sondern sicherlich für viele andere Menschen, denen dieses Buch etwas bedeutet. Es gibt persönliche Lebensereignisse, die uns nicht gelassen machen. Dazu gehört zum Beispiel, verlassen zu werden. Das ist schon vom Wort her der Gegensatz zu gelassen sein, verlassen sein. Wer verlassen wird, ist nicht gelassen. Und dieses Verlassensein ist etwas, was, glaube ich, heutzutage jede und jeder kennt. Denn eine der Folgeerscheinungen, die die Moderne mit sich gebracht hat, zwangsläufig, notwendigerweise, es gibt nicht mehr eine einzige Beziehung, die verlässlich ist, die hundertprozentig verlässlich ist. Gab es das? Ja, natürlich, in hohem Maße. Allerdings, um ehrlich zu sein, waren es Zwangsbeziehungen. Die Menschen konnten andere nicht verlassen, weil sie gezwungen waren, bei ihm zu bleiben. Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Und wenn es die Religion nicht tat, dann war es die Konvention. Der, der einen anderen Menschen verlassen hat, wurde sozial geächtet bis ans Lebensende. Seien wir froh, dass wir die Befreiung davon erlebt haben. Nur das Schlechte des Guten ist nun eben, wir haben nicht mehr eine einzige Beziehung, auf die wir uns von Geburt bis zum Tod hundertprozentig verlassen können. Alle können alle jederzeit verlassen. Insofern also die Verlassenheitserfahrung für viele, die die Gelassenheit unterminiert. Das Entlassenwerden, das vielen Menschen widerfährt oder droht, und auch die stille Drohung im Hintergrund macht Menschen nicht gelassen. Ja, und dann gibt es noch runde Geburtstage. Ich habe 4 Kinder in verschiedenen Altersstufen und der 30-Jährige, der vor kurzem seinen 30-Jährigen hinter sich gebracht hat, also er war schon schwer verunsichert vom runden Geburtstag 30, weil das ist ja quasi kurz vorm Tod, nicht wahr? Bei mir war es nicht 30, sondern bei mir war es 60. Und es hat mich umgehauen, weil ich nicht gefasst darauf war. Der Ehrgeiz eines Philosophen ist, seit Aristoteles Zeiten, auf alles gefasst zu sein. Mit Hilfe des Denkens. Ich denke mir alles aus, das Gute wie das Schlechte. Natürlich auch mit dem Kalkül, was kommt mit welcher Wahrscheinlichkeit oder kommt nicht mit welcher Wahrscheinlichkeit, um dann eben für alles gerüstet zu sein, auf alles gefasst zu sein. Insofern, ich wusste sehr gut, was Älterwerden bedeutet. Und war spätestens seit meinem 50. Rundengeburtstag, wie ich glaubte, auch theoretisch gut gerüstet. Aber die theoretische Rüstung ist noch was anderes als die praktische Erfahrung. Das gilt leider in vielen Dingen. Insofern hilft die Theorie nicht unbedingt für die Praxis. Sie kann ein Hilfsinstrument sein, aber sie kann die Praxis nicht ersetzen. Wie die Dinge wirklich funktionieren, erleben wir immer in der Praxis. Da können Sie Medikamente in der Forschungsphase noch so sehr durchprobieren. Es zeigt sich das Verhängnis erst in der Praxis. Ich weiß, die Vorbereitungsphase ist schon Praxis, aber eben nur eine sehr beengte Praxis mit ein paar Versuchsgruppen. Die wahre Praxis ist die wahre Realität mit unzähligen Menschen über Jahre und Jahrzehnte. Und dann kommt die Wahrheit zum Vorschein, wie in jeder guten Beziehung ja auch. Da können wir auch so viel probieren, vorher zusammenzuleben. Und es ist wunderbar eigentlich, so ein ganzes Wochenende zusammen zu verbringen. Tja, die Wahrheit kommt erst, wenn es mehr ist als ein Wochenende, wenn es Jahre und Jahrzehnte werden, dann merken wir spätestens, ob die Theorie, dass das gut gehen wird, sich bewährt hat oder nicht. Daran werden wir niemals etwas ändern. Der 60. Geburtstag also hat mich in eine Unruhe gestürzt, die ich lange nicht mehr gekannt hatte. Eine Unruhe, die in der Frage an mich selbst kulminierte: Was war mein Leben? In der Vergangenheitsform, mit 60, sage ich heute rückblickend, ein paar Jahre später. Wie konntest du dich so ins Boxhorn jagen lassen, dass du dich mit 60 fragst, was war mein Leben? Das hörte nicht auf. Das war nicht nur der Geburtstag, das zog sich wochenlang hin und wurde dann langsam doch schwierig, weil ich will ja auch leben und ich habe ja auch was zu tun im Leben. Aber ich war lahmgelegt von dieser Unruhe, bis ich mir dachte, was brauchst du eigentlich? Und es schoss mir die Antwort in den Kopf: Ich brauche Gelassenheit. Rückfrage an mich selbst: Wie kriege ich die? Antwort: Schau dich um. Gibt's gute Beispiele für Gelassenheit? Weit und breit war nichts zu sehen. Da erinnerte ich mich an einen Menschen, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da war. Das war meine Mutter, die mit 88 Jahren gestorben war und bei der ich schon ungefähr 20 Jahre vor ihrem Tod bemerkt habe, dass die auf erstaunliche Weise älter wird, weil sie so anders ist als die anderen, die älter werden, die ich kannte, überhaupt nicht beunruhigt, ohne Probleme damit, dass irgendwann der Tod auf sie wartet, mit Heiterkeit, geradezu mit Zärtlichkeit. Das war insofern erstaunlich, weil meine Mutter war keine zärtliche Mutter, aus guten Gründen, die hatte 6 Kinder. Da halten sich die Zärtlichkeiten in Grenzen, weil Kinder haben ja nicht die Aufgabe, ihren Eltern einen großen Gefallen zu tun und ruhig größer zu werden. Die müssen sich alle möglichen Streiche ausdenken und ihren Eltern das Leben schwer machen. Das ist ihr Job. So wie es der Job der Eltern ist, darüber nicht erfreut zu sein. Ausgerechnet diese Mutter also, die auch nie Zeit für ein Gespräch hatte, hatte jetzt stundenlang Zeit für ein Gespräch. Und ich habe das reichhaltig genutzt, weil ich mir schon früh dachte, schau ihr über die Schulter, wie sie das macht mit dem Älterwerden, vielleicht wirst du es ja selber mal gebrauchen können. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Also an ihr habe ich in der Erinnerung etliche Dinge gelernt, die mich, uns gelassener werden können und die in den 10 Schritten wieder auftauchen, die ich letztens gefunden habe und die ich Ihnen vorstellen möchte. Der früheste Begriff der Gelassenheit stammt von Epikur und heißt oder hieß im Griechischen, im Altgriechischen, Ataraxia, was wörtlich so viel heißt wie Nicht-Unruhe. Also die Gelassenheit ist Nicht-Unruhe. Ja, Herrschaft, Zeiten könnte man sagen, müssen die Philosophen immer so kompliziert sein und hier eine doppelte Verneinung, nicht Unruhe. Sagt doch Ruhe. Warum sagt er es nicht? Weil er es nicht meint. Es geht nicht um Ruhe bei der Gelassenheit. Ruhe erreichen wir sowieso in unserem Leben, nämlich dann, wenn wir tot sind. Vorher darf ruhig noch ein bisschen Unruhe sein. Es geht nur darum, frei zu sein von zu viel Unruhe, von zu großer Unruhe, also von einer Unruhe, die uns schaden würde und vielleicht sogar krank machen würde. Das war eine interessante Einsicht. Und dann war es auch noch interessant, die Wortherkunft im Deutschen der Gelassenheit kennenzulernen. Meister Eckhart war derjenige, der im 12., 13. Jahrhundert dieses schöne Wort erfunden hat, Gelassenheit, und hat dafür nur eine Klitzekleinigkeit gebraucht. Die meisten genialen Geistesblitze sind eine Klitzekleinigkeit. Im Grunde könnte diesen Geistesblitz jeder haben. Das ist so wie bei großen Künstlern. Das kann ich auch einfach so über die Leinwand ein paar Kratzer machen. Ja, dann mach sie halt. Dann setzt es aus, weil was so einfach scheint, ist es letzten Endes nicht. Also Meister Eckhart hat nur das deutsche Verb, damals schon bekannt, lassen, genommen und hat es zum Hauptwort gemacht. Gelassenheit. Und darin steckt schon ein Teil des Geheimnisses der Gelassenheit. Wenn du etwas lassen kannst, dann wirst du auch gelassener. Wenn du etwas geschehen lassen kannst und nicht unbedingt aktiv immer eingreifen musst, dann wirst du gelassener. Wenn du die Erziehung deiner Kinder zum Gutteil damit bestreiten kannst, dass du sie einfach lässt, dann wirst du gelassener. Aber das wissen wir meistens erst nach der Erziehungszeit, als Großeltern nämlich. Deswegen können Großeltern so wunderbar erziehen, weil sie gar nicht mehr erziehen. Und damit erziehen sie sehr stark, stärker als die Eltern. Was sind die 10 Schritte zur Gelassenheit? Es war mir wichtig, dass die aus der Lebenspraxis kommen. Sie müssen nicht meditieren, sie müssen keine Achtsamkeit lernen. Alles wichtige Dinge, gar keine Frage. Aber wir brauchen sie nicht, um zuverlässig zur Gelassenheit zu kommen. Wir brauchen in einem ersten Schritt nur ein wenig Einsicht in die Phasen des Lebens. Denn wenn wir die Phasen des Lebens kennen, dann können wir sagen, in welcher Phase wir sind, und dann können wir gemäß dieser Phase auch leben. Denn sehr viel Stress resultiert im Leben daraus, dass Menschen gegen ihre Phase leben. Das können moderne Menschen. Moderne Menschen können überhaupt alles. Glauben Sie jedenfalls, bis Sie von der Praxis eines Gegenteils belehrt werden. Aber wir können gegen unsere Phasen leben, mindestens kognitiv. Ich fühle mich als 60-plus-Jähriger eigentlich wie 30-plus. So kann ich das sehen und fühlen. Es ist nur real nicht so. Und wenn ich es real so zwingen möchte, also ich müsste mir da noch ein paar Haare auf den Kopf pflanzen lassen, da bräuchte ich aber die Telefonnummer von Berlusconi. Irgendwo muss er ja dieses merkwürdige Gewächs gefunden haben. Haare sind das nicht. Wenn wir also gemäß unserer Phase leben können, ersparen wir uns viel Stress, viel Unruhe und können gelassener leben. Welche Phasen gibt es, um nur die groben, großen voneinander zu unterscheiden? Die erste Phase bis etwa 25, die Möglichkeitsphase des Lebens, in der Menschen die Aufgabe haben, kleine und junge Menschen, Möglichkeiten für ihr Leben zu erschließen. Das geschieht ganz von selbst, das muss man ihnen nicht beibringen. Man muss sie nur nicht hindern, denn sie tun, was sie tun müssen, sie spielen. Und spielen ist nichts anderes als Möglichkeiten entdecken und Möglichkeiten ausprobieren. Lassen wir sie, belästigen wir sie nicht mit dem Thema digitale Demenz, denn 96% der Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen sind fern von jeder digitalen Demenz. Das ist ein Problem einer kleinen Minderheit, wie bei vielen anderen Süchten und Krankheiten. Ja, darum soll man sich kümmern, aber nein, man soll nicht den Rest verrückt machen. Durch so plakative Begriffe, die so nicht stimmen, außer eben für einige. Auch digital kann man spielen und das tun sie ja reichlich. Ich weiß, wovon ich rede. 3 meiner 4 Kinder sind im Internet groß geworden und sind mittlerweile erwachsen. Und ich versichere Ihnen, das sind nette, liebenswürdige, höfliche, sensible, sozial gestimmte ökologisch interessierte junge Menschen, haben also alles, was sie brauchen. Und ich habe gar nichts gemacht. Am Ende der 25 kommt schon die erste große Irritation. Jeder Phasenwechsel ist mit großer Irritation verbunden. Man spricht für diesen Phasenwechsel auch von Quarterlife-Crisis. In der Tat, es ändert sich gewaltig viel. 25 plus minus beginnt die Wirklichkeitsphase des Lebens. Jetzt geht es nicht mehr darum zu spielen. Jetzt geht es darum, einige Möglichkeiten Wirklichkeit werden zu lassen. Eine schwere Arbeit, die nicht in Monaten und Jahren, sondern die in Jahrzehnten getan wird. Karriere machen oder irgendwie beruflich jedenfalls erfolgreich sein. Familie gründen, das sind schon zwei der Haupttätigkeiten, für die im Grunde im Wesentlichen ganze 25 oder 30 Jahre zur Verfügung stehen, also nicht viel auf die Lebenszeit gesehen. Und alles zur gleichen Zeit, wir wissen eigentlich ganz gut, wie Stress entsteht. Man kann es ganz einfach sagen. Stress entsteht immer dann, wenn zu viele Möglichkeiten in zu wenig Zeit untergebracht wird. Insofern ist es ganz leicht, Stress aufzulösen, indem weniger Möglichkeiten in mehr Zeit untergebracht werden. Das ist nur insofern schmerzlich, weil das kann bedeuten, Möglichkeiten abzuschneiden. Also heute Abend haben Sie 4, 5 Möglichkeiten. Sie können Fußball gucken, Sie können auf dem ersten Donner Leon gucken, Sie können essen gehen, Sie können sich mit Freunden treffen und Sie können Yoga lernen oder sich über Ernährung belehren lassen. Sie können alle 5 Dinge machen. Ein bisschen Donner Leon gucken, zweite Halbzeit angucken, einen Teil des Anti-Stress-Seminars wahrnehmen, ein Gespräch mit einem guten Freund führen für eine Viertelstunde. Dann haben Sie alles realisiert und Sie wissen, was das Resultat ist. Sie haben nichts wirklich realisiert. Es gibt nur eine Möglichkeit. Schneiden Sie 3 bis 4 Möglichkeiten ab und behalten Sie eine einzige. Aber die machen Sie richtig. So einfach geht das mit dem Stress. Aber nicht in der Wirklichkeitsphase des Lebens. Sie können keine Möglichkeit abschneiden, es sei denn eine, die Ihnen sehr leid tun könnte, wenn diese Phase vorbei ist. Also die Wirklichkeitsphase war immer schon die Stressphase des Lebens, ist es heute und wird es auch morgen noch sein. Sie können ganz gelassen sein in der Stressphase des Lebens, wenn Sie einsehen, dass Sie nicht gelassen sein können. Und indem Sie sich sagen, diese Zeit geht vorbei. Eben, weil wir älter werden, kommt der 50. Plus minus heißt immer plus minus 5 Jahre. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Und wieder mit großen Schmerzen beim Umbau des gesamten Menschen, des gesamten Lebens. Bei diesem zweiten großen Umbau wird alles umgebaut. Der ganze Körper wird umgebaut. Die Hormone werden umgebaut. Die Gefühle werden umgebaut und noch die Gedanken werden umgebaut. Also im Grunde alles. Und das stürzt Menschen oft in schwere Irritationen, Männer wie Frauen. Und sie wissen nicht mehr, wie ihnen geschieht. Ist aber alles ganz normal. Ist halt so. Es beginnt die dritte Phase, die Phase des allmählichen Älterwerdens. Die für sehr viele Menschen heute sehr verträglich abläuft. Sie dauert ungefähr 25 Jahre. Im Grunde ist es ein Geschenk, diese dritte Phase, denn die gab es noch vor 50 oder 100 Jahren überhaupt nicht. Die ist neu eingebaut worden von den Erfolgen der modernen Wissenschaft und Technik und auch Pharmazeutik. Volle 25 Jahre Lebensgewinn, mit dem die Menschen nicht immer was Gutes anzufangen wissen. Und immer wenn Menschen verlegen sind, dann buchen sie Kreuzfahrten. Das ist also die Kreuzfahrtphase. Bis ihnen langweilig wird bei den ewigen Kreuzfahrten und sie denken, hat das Leben sonst noch was zu bieten? Und prompt kommen schon die Enkel. Auch diese Phase neigt sich und plus minus 75 kommt der Übergang zur vierten Phase des gesteigerten Älterwerdens. Jetzt scheiden sich die Geister, die Gruppen ganz deutlich. Die einen werden weiterhin sehr verträglich älter und die anderen weniger verträglich und teilweise gar nicht mehr verträglich. Wir wollen selbstverständlich zur ersten Gruppe gehören, deswegen sind Sie ja auch hier. Und hier werden Sie auch gerüstet. Das Medizinikum bietet Ihnen alles, was Sie brauchen. Es sind ganze 5 Punkte. Erstens, viel Bewegung. Zweitens, viel Bewegung. Und drittens, viel Bewegung. Gehen Sie raus, hier haben Sie Spazierwege ohne Ende und zum Teil ja auch geführte Wanderungen. Viertens, gute Ernährung. Und fünftens, Sie sollten in guten Beziehungen leben. Gute Beziehungen der Freundschaft und der Liebe. Darüber gibt es mittlerweile Langzeituntersuchungen mit Hunderttausenden von Probanden. Statistisch ist das Ergebnis sehr, sehr eindeutig. Menschen, die in verlässlichen, vertrauensvollen, langjährigen, möglichst langjährigen Beziehungen leben, werden deutlich älter und sie werden gesünder älter. Es muss nicht Liebe sein, aber Freundschaft. Also verzweifeln Sie nicht, wenn Sie verlassen worden sind. Es ist noch lange nicht aller Tage Abend, aber Sie müssen sich wieder vielleicht besser um Ihre guten Freunde kümmern und sehr gute Freunde am besten haben. Dieses war der erste Schritt. Der zweite Schritt folgt sogleich, uns besser bewusst zu werden, was die Besonderheit des Älterwerdens im engeren Sinne ist. Also der dritten und vierten Phase. Denn wenn wir das wissen, können wir uns darauf einstellen und das macht uns wiederum gelassener. Was ist auf einen Nenner gebracht, das Wesentliche dieser dritten und vierten Phase? Das kulminiert in einem einzigen kleinen Wörtchen, das auch ich exakt seit dem 60. Geburtstag zu hören bekomme. Wahrscheinlich hat man es mir vorher schon gesagt, aber seit dem 60. Geburtstag höre ich es erst. Das Wörtchen noch. Sie sind ja noch fit. Sie sehen ja noch gut aus für Ihr Alter. Was für ein schönes Kompliment. Aber ich höre nicht, Sie sehen gut aus, ich höre nur noch. Und das ist eine Frechheit. Toll, dass Sie das noch im Kopf rechnen können, sagt mir eine Kassiererin am Supermarkt, knapp vielleicht 20 Jahre alt. Es gab Schwierigkeiten in der Abrechnung, ich überschlage es im Kopf. Toll, dass Sie das noch im Kopf rechnen können. Sie kann es nicht, denn heute kann man Abitur machen, indem man eins und eins zusammenzählen muss. Ich ging nach Hause und ging in mich, wie sich das für einen Philosophen gehört, und habe die Wahrheit dieser Aussage geprüft und kam zu dem Schluss, sie hat Recht und ich Unrecht. Das Wörtchen noch kennzeichnet das Älterwerden. Noch kann ich einen Freund anrufen, um mit ihm ein Treffen zu vereinbaren. Sie werden sagen, aber so wie Sie aussehen, können Sie das auch noch in 30 Jahren. Ja, vielleicht ich, aber auch mein Freund. Bei 2, 3 meiner Freunde bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Noch kann ich bei jemandem Entschuldigung sagen. Denn in der Stressphase unseres Lebens sind wir unweigerlich einem Menschen auf die Füße getreten, wahrscheinlich sogar etlichen. Wir haben es nicht bemerkt. Klar, waren ja auch nicht unsere Füße. Der hat es ja vielleicht auch verdient. Dann brauchen wir uns nicht entschuldigen. Aber vielleicht tut es uns auch leid. Und dann machen wir ihn ausfindig oder sie und gehen hin und sagen, tut mir leid für damals. Vielleicht ergibt sich daraus ein wunderschönes, lange währendes Gespräch. Und noch kann ich Danke sagen. Denn auch das ist eine Eigentümlichkeit unserer Stressphase im Leben. Wir verdanken anderen Menschen sehr, sehr viel. Bei jedem und jeder ist das so. Aber wir nehmen es lange nicht wahr und klopfen uns auf die Schulter. Mein Erfolg, ich habe das gemacht, ich war so tapfer, ich habe das durchgestanden, ich hatte die Idee. Von wegen, jemand hat mir eine Chance gegeben. Jemand hat mir in einer schwierigen Situation das Händchen gehalten oder gar den Steigbügel. Wo sind diese Menschen? Kann ich ihnen Danke sagen? Ich bin froh, dass ich meinen Eltern noch zur rechten Zeit viele Male Danke gesagt habe, für das, was sie für uns Kinder getan haben. Das merkt man ja erst, wenn man selber Kinder hat und durch alle möglichen Schwierigkeiten hindurchgehen muss. Das haben die ja mit uns gemacht. Und habe ich jemals eine Klage gehört? Nee. Also dieses noch frühzeitig zu bemerken, auch aufzuhören damit zu sagen, das machen wir dann mal irgendwann, ins Konzert gehen, diese Reise machen oder sonst was. Nein, ich habe zu meinem 60. beschlossen, was mir wichtig ist im Leben, das bekommt ein Datum und das nehme ich umstandslos in Angriff. Auch wenn es längere Zeit braucht, wie eine große Reise, braucht Vorbereitung, aber ich kann diese Vorbereitungen beginnen. Ein dritter Schritt zur Gelassenheit, das mag Sie überraschen, besteht darin, Gewohnheiten zu pflegen. Das fällt nicht schwer. Die haben wir sowieso. Wir haben sie allenfalls mit schlechtem Gewissen. Warum schlechtes Gewissen? Weil wir in einer Zeit leben, die moderne, alles neu, alles frisch. Es soll nichts alt sein, aber Gewohnheiten sind alt oder sie sind nicht. Also keine Sorge dabei, alte Gewohnheiten zu haben, denn die machen gelassener. Wie machen die das? Indem sie automatisch ablaufen und uns keine Kraft kosten. Während jede Konfrontation mit Neuem, jeder neue Ort, den wir besuchen, jede neue Begegnung, die wir haben, braucht erstmal Kraft, braucht Investition. Die haben wir nicht pausenlos. Wir müssen uns auch mal regenerieren und erholen. Und das tun wir in unseren Gewohnheiten. Die Gewohnheiten müssen wir uns nicht neu ausdenken, wir müssen sie nur geschehen lassen. Sie sind uns vertraut, sie sind wohnlich, deswegen auch das schöne Wort Gewohnheiten. Da steckt Wohnung drin. Wir wohnen tatsächlich in unseren Gewohnheiten und nur sekundär in Wohnungen. Wenn wir eine neue Wohnung haben, fühlen wir uns noch nicht gleich zu Hause da drin. Warum? Wir haben noch keine Gewohnheiten da drin. Die entwickeln sich dann zügig, wenn wir es geschehen lassen. Also Gewohnheiten helfen uns auf dem Weg zur Gelassenheit. Ein vierter Schritt besteht darin, Lüste zu genießen. Geben Sie sich diesen Prozess ruhig hin. Hinterher kommt wieder der Alltag und Arbeit und Beziehung und so weiter. Da ist es dann nicht ständig mit dem Genießen soweit. Lüste zu genießen, im Grunde in jeder Lebensphase, aber in jeder Lebensphase auf ihre Weise. Beim Älterwerden ändert sich der Genuss gegenüber der jüngeren Phase. Wenn wir zum Beispiel essen gehen, wir, die Älteren, essen wir auf andere Weise als die Jüngeren. Wir kaufen uns nicht mehr so gerne Pizza und legen sie neben den PC, sondern wir gehen gerne essen und dann darf es ruhig sehr gut sein. Und wenn wir was Gutes trinken, dann ist es nicht mehr so wie damals, dass wir uns eine 2 Liter Flasche Lambrusco kaufen und sie hinter die Binde gießen nach dem Motto, viel ist gut, sondern wir wählen den Wein sorgfältig aus, wir nehmen eine kleine Portion und wir nehmen Schlückchen für Schlückchen zu uns und wissen hinterher genau zu sagen, wo die Provenienz dieses Weines liegt und wie der im Abgang ist und so weiter. Also wir werden Feinschmecker und Genießer beim Älterwerden und wir sollten nicht das geringste schlechte Gewissen haben, aber das haben die Ösis sowieso nicht. Und wir Deutschen gewöhnen es uns gerade ab. Es kommen so manche Lüste beim Älterwerden auch neu dazu. Die Lust der Erinnerung beispielsweise, die in jüngeren Phasen keine so große Rolle spielt. Wir blicken immer nur nach vorn. Beim Älterwerden bemerken wir, gegen unseren Willen blicken wir ständig rückwärts. Hören Sie auf, sich damit zu quälen, immer nur nach vorn zu schauen. Jetzt ist die Zeit für Rückschau, sich zu erinnern. Und jetzt bewährt sich die langjährige Freundschaft. Denn jetzt können wir gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Das ist schwieriger mit den jungen Leuten, mit denen wir Kontakt haben sollen. Aber die wollen unsere alten Geschichten nicht hören. Die sagen ja nicht, Papa, erzähl mir von damals. Das sagen die Enkel dem Opa und der Oma. Oma, erzähl mir von damals. Und dann können wir unsere Geschichten auspacken. Und die schon erwähnte Lust der Muße lässt sich pflegen, die zur Gelassenheit beiträgt. Eigentlich brauchen wir Muße das ganze Leben hindurch, in jeder Lebensphase, auch in der Stressphase, nur dass da halt nicht viel Zeit dafür ist. Auch für mich war in der Stressphase oft nur Zeit für eine Viertelstunde um Mitternacht. Aber diese Viertelstunde hat mir die Zuversicht gegeben, den nächsten Tag auch wieder sehr gut zu durchstehen. Beim Älterwerden haben wir mehr als eine Viertelstunde und können in diesen Stunden das machen, was wir interessant finden und was wir spannend finden. Und jetzt müssen wir uns nicht mehr fragen, wie junge Menschen, kannst du damit auch mal Geld verdienen? Das haben wir entweder verdient oder jetzt ist es auch zu spät dafür. Carpe diem heißt das Schlagwort. Allerdings stecken in diesem Schlagwort einige Feinheiten drin, die nicht alle kennen. Eigentlich heißt das Schlagwort nicht nur Carpe diem, sondern Carpe diem noctemque. Was heißt das? Genieße den Tag und die Nacht. Nicht vergessen, auch beim Älterwerden gibt es noch sexuelle Lüste. Für diejenigen, die Interesse daran haben, das sind nicht mehr alle. Und wir müssen genau hinhören, Carpe diem, genieße den Tag, heißt nicht, genieße jeden Tag. Warum nicht? Der Lateiner war ein schlauer Bursche. Warum nicht jeden Tag? Aus einem einzigen Grund. Weil nicht jeder Tag genießbar ist. Es gibt ungenießbare Tage. Ich weiß, das hören viele nicht gerne, weil sie wollen jeden Tag genießbar haben, aber es gibt nicht einen Menschen, bei dem das gut geht. Ganz im Gegenteil, sie setzen sich einem neuen Stress aus. Jeder Tag muss gut sein und dann verkrampfen sie sich und dann wird's schon gleich gar nichts. Nein, machen Sie auch mal Pause mit den guten Tagen. Auszeit, Schluss mit Genießen, jetzt ist mal Arbeiten angesagt oder Trübsal blasen, schlechte Laune haben, tagelang. Graben Sie sich ein, dann kommen Sie auch schnell wieder raus. Das Leben muss atmen können, nicht nur einatmen, tolle Zeiten erleben. Ausatmen, keine tollen Zeiten erleben. So geht Leben, immer im Wechsel. Das bereitet uns auf den schwierigen fünften Schritt vor. Der fünfte Schritt besteht in der Stärkung unserer Hinnahmefähigkeit. Das hören Menschen endgültig nicht mehr gerne, denn moderne Menschen nehmen nichts hin. Gut, und wenn dann trotzdem was kommt, wie zum Beispiel verlassen werden, entlassen werden, von schlimmeren Dingen gar nicht zu reden, dann ist der moderne Mensch ausgehebelt. Das kann er sich nicht mehr erklären, damit kann er nicht mehr umgehen, dann somatisiert er. Ich habe bei einer Tätigkeit in einem Krankenhaus, die ich als Philosoph gemacht habe, einen Eindruck davon gewonnen, in wie vielen Fällen der Verdacht besteht, einer Somatisierung, soll heißen, nicht fertig werden mit einem Lebensgeschehen, mit einer Lebenssituation und dann eine körperliche Krankheit produzieren, die dann natürlich auch körperlich behandelt wird, nur die Ursache bleibt und es wäre gut, an die Ursache heranzugehen. Wie ist es denn mit Ihrem Lebensverständnis? Hat da vielleicht etwas nicht Platz, was aber unbedingt Platz finden muss, damit Sie es bewältigen können? Wie stärkt man die Hinnahmefähigkeit? Indem wir uns vor Augen führen, dass das Leben aus Gegensätzen besteht, immer bestanden hat und für immer bestehen wird. Es gibt nicht nur Freude, es gibt auch Ärger. Es gibt nicht nur Lüste, es gibt auch Schmerzen. Es gibt nicht nur Zufriedenheit, es gibt auch Unzufriedenheit. Es gibt nicht nur Gesundheit, es gibt auch Krankheit. Es gibt nicht nur Erfolg, es gibt auch Misserfolg. Und zwar für absolut jeden Menschen. Nur die Prozentzahlen, wie viel Prozent Misserfolg und wie viel Prozent Erfolg in Ihrem persönlichen Leben, da gibt es Variationen. Und wie die zustande kommen, weiß der Herrgott oder das Schicksal oder wer auch immer. Noch nie hat jemand rausgefunden, wie da genau gewogen und gemessen wird. Es geht höllisch ungerecht zu in diesem Bereich. Wir können uns rüsten dafür, indem wir hinnehmen lernen und nicht dem Leben wegen jeder negativen Erfahrung, die wir machen, böse sind. Ich möchte da vor allem eine Erfahrung mit einbeziehen, die der modernen Medizin sehr große Schwierigkeiten zu bereiten scheint. Es ist die Erfahrung der Depression, die nahezu ausnahmslos heute als Krankheit abgehandelt wird und auch behandelt wird. Ein großer Teil dessen, was Depression ist, ist keine, wage ich als Philosoph zu behaupten. Was ist es dann? Etwas, was in der ganzen Menschheitsgeschichte wohl bekannt war und auch einen sehr schönen Begriff hatte. Das ist Melancholie. Wo ist der Unterschied? Melancholie ist ein normaler Bestandteil des Menschseins, keine Aufregung wert. Kommt immer wieder mal, geht immer wieder mal. Bei manchen Menschen kann sie auch dauerhaft da sein und ist trotzdem keine Krankheit. Woher weiß das ein Philosoph? Na, weil es Aristoteles gegeben hat, der schon sagte, wenn du melancholisch bist, freue dich. Warum? Schau dich um. Alle produktiven und kreativen Menschen sind Melancholiker. Oh, dann wäre das ja ein toller Zustand. Lässt sich das auch mit modernen statistischen Untersuchungen bewahrheiten? Oh ja, die gibt es mittlerweile noch nicht zuhauf, denn die werden aus ganz bestimmten Gründen nicht von großen Pharmafirmen finanziert. Aber an Universitäten trotzdem durchgeführt. Universität Basel 2011, Universität Sydney 2014. Die Methode ist ganz einfach. Zwei Vergleichsgruppen. Die eine, die Pessimisten, die Melancholiker, die Unglücklichen. Die anderen, die Optimisten, die Positivdenker, die Frohen. Und beide Gruppen bekommen dieselben Aufgaben über mehrere Tage hinweg. Rechenaufgaben, Organisationsaufgaben und so weiter und so fort. Dreimal dürfen Sie raten, welche Gruppe präziser, schneller, sorgfältiger, zuverlässiger arbeitet. Richtig geraten. Deswegen wäre jedes Unternehmen gut beraten, einen gewissen Prozentanteil Melancholiker zu beschäftigen, damit die Arbeit auch mal getan wird. Wie unterscheidet man die beiden Gruppen in der medizinischen Realität? Ich habe etliche solcher Gespräche geführt. Mit einem Melancholiker können Sie über Gott und die Welt sprechen, und zwar stundenlang. Das ist ein wundervoller Gesprächspartner, der nur unter einem leidet. Er hat normalerweise keinen Gesprächspartner, weil andere sagen, du grübelst mir zu viel, du ziehst mich runter und laufen weg. Seine Gefühle machen Bocksprünge, manchmal zu hohe und zu niedrige. Das könnte etwas abgemildert werden. Während der kranke, depressive Mensch, mit dem können Sie keine 5 Minuten ein Gespräch führen. Denn der hat einen ganz engen Zirkel seiner Gedanken, den Sie ganz schnell kennenlernen. Und jeder Redeimpuls, ein neues Gesprächsthema einzuführen, scheitert, weil es wird wieder in die Endlosschlaufe eingeführt. Und wenn Sie diesen Menschen noch nach seinen Gefühlen fragen, bekommen Sie die Auskunft, Gefühle habe ich keine. In mir ist es kalt. Das ist das Alarmzeichen. Hier brauchen wir den ganzen Reichtum der Medizin, der Therapie und möglichst eines guten sozialen Umfelds, um diesen Menschen aufzufangen, denn er selber oder sie selber kann sich nicht mehr helfen. Ich wünsche mir eine stärkere Unterscheidung dieser beiden Gruppen, damit die auch jeweils ihrer Situation gemäß behandelt oder eben nicht behandelt werden können. Wichtig ist mir noch der 6. Schritt, der vielleicht auch noch etwas überraschend sein mag und doch so nahe liegt, nämlich Berührung zu suchen. Berührung ist etwas, was wir nördlich der Alpen heillos vernachlässigen. Im Grunde ist es keine Theorie, sondern Praxis. Jede und jeder von Ihnen hat schon mal erlebt, dass er oder sie umarmt worden ist. Einmal im Leben ist es geschehen. Und wie war das? Neurobiologen und Mediziner können das messen. Der Puls geht runter, Hormone werden ausgeschüttet, Oxytocin, Serotonin, Dopamin. Und wir werden ruhiger und wir fühlen uns verbundener. Und Opioide werden ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass wenn wir irgendwelche Art von Schmerzen hatten, körperliche Schmerzen oder seelische Schmerzen, die plötzlich verschwinden. Opioide haben was mit Opium zu tun. Die sind tatsächlich in der Lage, Schmerzen zu betäuben. Und das brauchen wir nicht von außen zu uns nehmen. Die wichtigsten Sachen, die haben wir an Bord. Unsere Bordmittel reichen für das Leben erstmal weitgehend aus. Also Berührung, zum Beispiel in Form von Umarmung, macht uns gelassener. Dasselbe geschieht mit Händchen halten. Wir sollten uns nicht davor scheuen. Doch, das dürfen wir auf Schritt und Tritt Händchen halten, das ist was sehr Schönes. Und wenn nicht mit dem Menschen, mit dem Sie direkt zusammenleben, dann mit einem Freund, mit einer Freundin, das ist ganz unverdächtig. Wenn es mit diesen Art von Haustieren zu Hause nicht geht, dann mit anderen Haustieren. kaufen Sie sich einen Hund, eine Katze, einen Hasen, die lassen sich leicht berühren und geben die Berührung zurück. Irgendwie sollten wir die Grundversorgung der Berührung sicherstellen, damit es an dieser Grundlage der Gelassenheit nicht fehlt. Körperliche Berührung, wir brauchen auch seelische Berührung. Die erreichen wir durch die Gefühle, die wir anderen Menschen entgegenbringen und die Gefühle, die wir von anderen Menschen entgegennehmen, wenn wir uns dafür offenhalten. Und wir brauchen geistige Berührung, Berührung durch Gedanken, die wir von anderen aufnehmen und die wir umgekehrt in einem Gespräch anderen geben. Hervorragend für geistige Berührung durch Gedanken sind Bücher, die wir lesen und Vorträge, die wir besuchen. Insofern haben Sie für heute schon mal alles richtig gemacht. Und ich hoffe sehr, dass Sie berührt werden von dem einen oder anderen Gedanken. Und noch einen siebten Schritt, Beziehungen zu pflegen. Nämlich gerade die Beziehungen, in denen wir körperliche, seelische und geistige Berührung erhoffen dürfen. Beziehungen der Freundschaft vorneweg, die völlig unverzichtbar sind. Wir können vielleicht Liebe entbehren, aber wir können nicht Freundschaft entbehren. Freund ist ein Mensch, mit dem wir vertraut sind und umgekehrt, der Verständnis für uns hat und umgekehrt. In der Freundschaft ist immer alles wechselseitig, sonst ist sie keine Freundschaft. Liebe kann einseitig sein, Freundschaft niemals. Der Freund ist ein Mensch, mit dem ich einfach gerne zusammen bin. Eine weitere Begründung braucht es nicht. Die hat keinen bestimmten Zweck, kein bestimmtes Ziel, sondern einfach nur, dass wir da sind und uns im Hinterkopf haben können, wenn wir nicht zusammen sind. Und so lassen sich in der Freundschaft auch Probleme sehr leicht lösen. Die kommen auch in der Freundschaft vor, aber dann sieht man sich halt für eine Weile nicht mehr, bis sich das wieder verloren hat. Könnten wir das doch auf die Liebe übertragen? Nach dem Motto, du, ich bin dann jetzt mal für 4 Wochen weg. Dann sagt unser Gegenüber, du, ich bin dann eventuell jetzt für immer weg. Also Liebe ist nicht ganz so einfach wie Freundschaft. Und doch ist es natürlich wunderbar, wenn sie geschehen kann. Liebe ist sinnerfüllend wie weniges andere. Wir brauchen sie das ganze Leben hindurch. Beim Älterwerden scheint es mir, dass Liebe mehr als je zuvor ein Wohlwollen füreinander braucht, eine Nachsicht füreinander. Denn Älterwerden heißt, dass bestimmte Erscheinungsformen des Älterwerdens über uns kommen. Da hilft alles Anti-Aging gar nichts. Es entstehen Gedächtnislücken und dann liegt es uns auf der Zunge, dem anderen zu sagen, weil beim anderen tauchen die auf. Was, daran kannst du dich schon nicht mehr erinnern? Ich kann das noch. Und es tauchen unweigerlich Unterschiede in der Beweglichkeit auf. Während wir früher gemeinsam über Stock und Stein gerannt sind, jetzt setzt der eine schon nach 5 Kilometern aus und will sich lieber niedersetzen. Was, du kannst schon nicht mehr so viel laufen? Ich kann das noch. Eben, noch. Seien wir nachsichtig, um umgekehrt vielleicht auf die Nachsicht des anderen hoffen zu dürfen. Ein 8. Schritt besteht darin, uns verstärkt zu besinnen, um eine Haltung unserem Leben gegenüber zu finden, die uns gelassen macht, auch dann, wenn in unserem Leben nicht alles glatt gelaufen ist. Und das ist die Regel, von der es keine Ausnahme gibt. In keinem Leben läuft alles glatt und nach Wunsch. Und 9. Ein Umgang finden mit dem Tod, der nur den modernen Menschen verletzt und kränkt, weil der moderne Mensch aberwitzige Vorstellungen im Hinterkopf hat, wie zum Beispiel, es soll den Tod nicht geben. Naja, wenn es ihn nicht geben soll, dann muss ihn natürlich gekränkt sein, wenn es ihn trotzdem gibt. Die Kränkung lässt sich leicht auflösen. Tod ist ein normaler und wahrscheinlich sehr sinnvoller Bestandteil des Lebens. Ich akzeptiere ihn einfach und fertig. Das stürzt mich nicht vollkommen in Ruhe, auch mich nicht, aber es mindert doch etwas die große Unruhe gegenüber dem Tod und mehr wollen wir bei der Gelassenheit ja nicht erreichen. Und ein 10. Schritt, uns Gedanken zu machen über das darüber hinaus. Was ist darüber hinaus? Das wissen wir alle nicht. Auch die gläubigen Menschen wissen das nicht. Deswegen sind sie ja gläubig und nicht wissend. Wissen und Glauben sind noch zweierlei. Das ist ein Bereich, in dem es keinen Wissen geben kann, denn dazu müsste man rübergehen und wieder zurück und rüber und zurück. Das ist für alle Zeiten ausgeschlossen. Also bleibt uns nur Glauben. Auch säkular. Und dann entscheiden Sie selbst, wollen Sie religiös oder säkular glauben? Und wenn säkular, wie kann das genau aussehen? Reicht das vielleicht, dass Sie sich stärker mit Kosmologie befassen, mit dieser Unendlichkeit, in der wir leben und uns auch geborgen fühlen können? Wenn wir uns geborgen fühlen können in einem ungeheuer großen Ganzen, dann ist das günstig für die Gelassenheit.
Gelassenheit, Dauerbestseller, warum? Der Philosoph und Autor Wilhelm Schmid stellte uns 10 Schritte zur Gelassenheit vor. Pascal Calabrese spricht morgen über den Stress, der zu psychischen Erkrankungen führt. Und Michaela Bayerle-Eder sagt uns, was passiert, wenn Stress zum Sexkiller wird.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.